Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 46 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Heute ist Marianne Wild bei mir zu Gast. Sie ist Eigentümerin und Geschäftsführerin des Restaurants Tim Raue. Zusammen mit ihrem damaligen Mann hat sie das Restaurant gegründet und zum weltweiten Erfolg geführt. 2 Michelin-Sterne, 19,5 Gummio-Punkte und es gehört seit Jahren zu den 50 besten Restaurants der Welt. Wie man in der taffen Welt der Gastronomie älter wird, erzählt uns Marianne in dieser Folge und auch, wie sie privat mit ihrem 50-Werden umgeht, welche Stellschrauben sie jetzt bearbeitet, um auch in vielen Jahren noch fit zu sein. Viel Freude bei dieser spannenden Folge mit Marianne Wild. Du bist ja noch nicht 50.
Nein, noch nicht.
Noch
so vor, aber.
Ja. Wie wird denn dein 50. Geburtstag? Wie stellst du dir den Tag so vor?
Eine sehr gute Frage. Ich habe da verschiedene Varianten im Kopf. Entweder ich ziehe mich zurück, hoffentlich dann nach Mallorca, aber ich habe immer logischerweise im gleichen Monat im April Geburtstag und das ist ja schon sehr schön frühlingshaft. Mhm. Ich fühle mich da sehr wohl und gut aufgehoben. Ich finde, auf jeden Fall eine Atmosphäre, wo man sich einfach entspannt und gut fühlt, ist wichtig. Es ist ja schon 50. ist genau wie 40. und 30. so ein etwas, was immer mit Veränderung zu tun hat. Und für mich auch immer mit Nachdenken, also in mich gehen, schauen, wo stehe ich, wo möchte ich hin, wie war die Vergangenheit, was kann ich daraus lernen. Und das mache ich immer zu meinen großen Nullern-Jahren. Oder eben die andere Variante, eine kleine Party, essen gehen mit so 10, 15 Leuten, mit dem engsten Kreis, Freundinnen, Freunde, so irgendwie sowas. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis April.
Kannst noch ein bisschen überlegen.
Ja.
Und wir können schon mal hier in dem Podcast jetzt anfangen zu überlegen, was sich denn so ändert und was für Themen so kommen. Hast du irgendein Gefühl zu der 50? Also wie fühlst du dich jetzt so im Vorfeld, wo du weißt, dass das bald so ist?
Tatsächlich ein bisschen zerrissen. Also sowohl positive, es hat sehr viele positive Aspekte, als eben auch die negativen. Die negativen sind natürlich die körperlichen. Die Veränderung, die bei mir schon früh angefangen hat mit den Wechseljahren, die waren bei mir schon, das weiß ich aber jetzt erst seit 2 Jahren, dass das schon ein Spielen in die Wechseljahre war, so Ende 40. Ganz schlimm ist es bei mir so Anfang der 40er geboren, also mit 42, 43 habe ich schon einen großen Schwung gemacht, dass ich das körperlich sehr stark gemerkt habe, starke Einschränkungen hatte und es nicht zuordnen konnte. Mhm. Ich mache tatsächlich seit 4 Jahren mache ich die Hormontherapie und das hilft mir sehr, muss ich sagen. Es ist zwar nicht alles optimal, man muss sich ständig neu einstellen. Deswegen denke ich hoffe, ich weiß ungefähr, wie es sich anfühlt, aber ich weiß auch natürlich, dass noch ganz viel auf mich zukommt, weil das ist ja ein Prozess, der da passiert. Ich versuche gerade jetzt nochmal viele Stellschrauben zu stellen, also sowohl im Geschäftlichen als auch im Privaten, als auch in meiner Fitness in die richtige Richtung zu gehen. Und das heißt eben, das, was ich schon mal vor ein paar Jahren angefangen hatte, regelmäßig Krafttraining zu machen, vor allen Dingen Beine, finde ich halt super wichtig. Das sehe ich eben auch so an meiner Mutter, die jetzt in den Mitte 70 ist und halt Beine nicht trainiert hat und auch keinen Sport gemacht hat und die jetzt im ersten Stock ohne Fahrstuhl eigentlich gefangen ist in ihrer Wohnung.
Und
ja, naja.
Schon im ersten Stock?
Naja, okay. Die schafft, dabei ist das Problem, sie kann halt auch nicht mehr alleine raus und die wohnt leider in einem Haus, das ist denkmalgeschützt und die Treppen vor der Haustür sind ohne Stange. Und das Denkmalschutzamt geht da auch nicht auf sie ein oder auf die alten Leute, die da wohnen. Die können halt nicht alleine die Treppe runter runtergehen. Ne? Immer auf Hilfe angewiesen. Und auch mit Hilfe ist es schwierig, Aber ich glaube, dass da im Kopf auch viel passiert, dass man, wenn man weiß, dass man keine Stütze hat da an der Seite, dass diese vier Stufen einfach zu viel sind. Ne? Mhm. Und das zeigt mir halt, wie wichtig das ist, dass man jetzt spätestens jetzt anfängt zu investieren, in seine Gesundheit nochmal so einen Rundumschlag zu machen. Wo kann man was optimieren? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Und ich möchte aus dem vielen Informationen, die wir heutzutage ein Glück über die Digitalisierung auch bekommen können, für mich das Beste rausziehen. Es gibt ja ganz viele Dinge, wie auf Netflix gibt es zum Beispiel gerade eine sehr schöne Miniserie, die heißt die Blue Zone.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Mhm. Und ich fand wahnsinnig spannend, was man daraus ziehen kann, wenn man im Alter ist. Natürlich einmal die Ernährung, da muss man halt selber draus ziehen, ob man diese fleischlose Variante gerne hat. Aber vor allen Dingen, was ich gesehen habe, ist halt auch diese Bewegung im Alter. Mhm. Und ich war jetzt gerade, hatte ich die große Freude und Ehre, in Ostanatolien ein paar Wochen zu verbringen, mhm, in einem Dorf, was wirklich sehr unberührt ist, also sehr ursprünglich, wo die Menschen tatsächlich über 100 werden, mhm, und 105, 106, 108. Und die auf dem Feld arbeiten, noch wenn sie 70, 80 sind, die ihr Brot selber backen, die ihren Käse selber herstellen, die ihre Butter selber herstellen, die sich gegenseitig helfen, die sich jeden Nachmittag oder Abend dann zum Tee trinken treffen. Also dieses Gemeinschaftliche. Und ich glaube, das sind so diese Faktoren, die sind wirklich körperlich aktiv, ernähren sich sehr gesund, sehr natürlich, also ohne Zusatzstoffe, sondern wirklich, wenn sie Brot machen, machen sie Vollkornbrot. Und das machen sie aus dem eigenen Weizen, den sie angebaut haben. Mhm. Und ich habe das auch an meiner Ernährung gemerkt, wie viel Energie ich daraus gezogen habe. Auf einmal diese Gurken, die keine Pestizide gesehen haben, die Tomaten, also alles. Vor allen Dingen das Brot war wirklich beeindruckend und ich durfte mir ein Glück auch die Rezeptur anschauen. Aber das sind so die Sachen, das hat mir nochmal gezeigt, dass da wirklich was auf einen zukommt noch, weil dieses Älterwerden, das merke ich auch wirklich trotz alledem natürlich jeden Tag. Und ich hatte vor ein paar Tagen diesen Moment, wo mir klar geworden ist, dass ich in 20 Jahren 70 bin. Mhm. Das fand ich ganz furchtbar deprimierend. Mhm. Und dachte mir so, und jetzt, du bist zwar in der Phase, wo du im Kopf her ein bisschen müde bist, aber du musst jetzt eigentlich, deinen Hintern hochbekommen und jetzt weitermachen. Weil du hast vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit. Das weißt du ja auch gar nicht, ne? Jetzt bitte.
Ja, wobei. Also ich glaube aber, wenn du deinen Hintern jetzt hochkriegst und was für dich tust, dann ist die 70 ganz schön und dann ist die 90 wahrscheinlich auch noch ganz schön. Ich war gestern Abend aus mit meiner Tante, die ist jetzt 71, war in meiner Filmpremiere und waren dann noch auf der Feier danach und meine Tante war all over the place mit allen möglichen Leuten, die sie vorher noch nie gesehen hat, im total tiefen Austausch und so weiter. Genau, also ich habe das so ein bisschen vor Augen, wie das auch richtig gut gehen kann. Und ich glaube, mit unserem Wissen und unseren Möglichkeiten vorzusorgen für das Alter geht's uns noch viel besser, ehrlich gesagt.
Das sage ich ja. Ich finde, das ist der Vorteil der Digitalisierung. Wir können ja wirklich auf Infos zurückgreifen, die es ja früher gar nicht gab. Ne?
Genau.
Wir können halt schauen, dass wir uns das Beste da irgendwie raussuchen. Weil ich habe jetzt für mich zum Beispiel was gefunden. Ich habe unheimlich Probleme mit diesen Stimmungsschwankungen, das muss ich sagen. Mhm. Das kriege ich auch mit der Hormoncreme leider nicht so in den Griff. Und mir ist das halt sehr unangenehm, weil ich eigentlich ein sehr friedvoller und liebevoller Mensch bin. Ich trage sehr viel Liebe in mir und ich bin extrem harmoniebedürftig und mag das auch in meinem Betrieb, wenn halt alles... Bei mir ist es so, ich habe immer eine offene Tür. Bei mir ist immer, wenn ich da bin... Alle Mitarbeiter wissen und Mitarbeiterinnen wissen, dass sie ein- und ausgehen können und jederzeit mit ihren Problemen zu mir kommen können. Und wenn ich dann aber an so einem Punkt bin, wo ich dann so, dass mich alles so nervt und meine Nerven so überspannt sind und da merke ich halt, das bin nicht ich und so will ich auch nicht sein und das möchte ich auf gar keinen Fall weiterhin haben. Und ich habe jetzt was ausprobiert, was ich auf jeden Fall nur empfehlen kann. Es gibt ein Buch, da haben bestimmt auch schon viele von gehört. Die Glukosespitzen heißt das, glaube ich. Mhm. Das ist eine Französin, die ist in den 50ern. Mhm. Und die ist auch Wissenschaftlerin. Die hat ein paar ganz gute Tipps gegeben, dass diese Stimmungsschwankungen eben auch durch einen schwankenden Insulin- und Glukosespiegel kommen. Und ich habe das ausprobiert vor einer Woche. Mhm. Und habe angefangen, erst beim Frühstück, also wirklich, das habe ich vorher auch schon gemacht, also Paprika und Gurke und Gemüse erstmal zu essen. Mhm. Dann danach habe ich meine Eier gegessen und noch ein bisschen Käse. Und danach habe ich mein, ich esse immer so Dinkelvollkorn oder bei mir ist eigentlich immer Vollkorn. Mhm. Mit ein bisschen Butter, dann Avocado. Und sie sagt nämlich erst am besten Ballaststoffe, also Gemüse, dann danach das Eiweiß und am Schluss die Kohlenhydrate.
Wie viel Zeit musst du lassen?
Gar nicht. Du machst es einfach so.
Achso, du isst es Futter,
ja,
Futter.
Genau, no. Okay. Weil das Gemüse, wenn du das zuerst isst, dein Glucose irgendwie flach hält. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich wirklich wie ein anderer Mensch.
Wirklich?
Es ist, nach 3 Tagen habe ich es gemerkt und ich habe auch gar keinen Gieber mehr auf Süßigkeiten. Es ist unglaublich und das ist nur einer von 10 Tipps, die sie in diesem Buch gibt.
Okay.
Da gibt es auch noch was mit Essig und so, das habe ich aber alles noch nicht probiert, weil ich fühle mich momentan so wohl. Ich fühle mich irgendwie super leicht und habe jetzt auch den Einstieg in meinen Sport wieder viel leichter gefunden, weil ich habe mich im Kopf auch freier gefühlt irgendwie. Mhm. Also ich bin wirklich, ich fühle mich so, ja. So bin ich gerne. Ich habe nicht diese, ich bin auch nicht so, wie soll man das sagen, dass mich alles sofort nervt. Mhm. Ne? Weil wenn ich aufstehe morgens, dann ist ja eigentlich für mich schon normalerweise das E-Mail-Postfach voll von 1000 Leuten. Mein Betrieb fängt ja morgens um 8 schon an. Mhm. Fangen ja schon die ersten Vorbereitungen an, dass die Gäste E-Mails bearbeitet werden und meine Empfangsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich schon kontaktieren und dann geht das schon her und dann sind ja auch oft mal Sachen dabei, die nicht so schön sind und ist ja schon das erste Stresslevel normalerweise da, aber ich merke, wie ich das ganz, ganz sehr viel souveräner und entspannter angehen kann, auch den Tag und es macht mir wirklich Freude.
Toll. Und wie geht das dann über den Tag weiter? Also das interessiert mich, weil das ja so ein einfacher Tipp ist. Also ist erst die Sektion auf deinem Teller, das können wir ja alle umsetzen.
Ja, das war wirklich, am ersten Tag war es irgendwie seltsam. Aber da, für mich war es halt besonders einfach, weil ich eh schon immer sehr eiweißbasiert gegessen habe, weil ich ja gelesen hatte, dass gerade wenn du in die Wechseljahre kommst, du deine Kohlenhydrate halt reduzieren sollst und mehr Eiweiß, dass du den Muskelaufbau hast, den du ja brauchst, um später fit im Alter zu bleiben. Und ich hatte auch immer Gemüse im Frühstück und ich habe einfach nur geändert, welche Reihenfolge ich das esse und dass ich nicht gleich alles zusammen esse. Und über den Tag ist es so, dass sie empfiehlt, wenn du Lust auf was Süßes hast, also ein Dessert essen willst oder um was anderes, dann ist es am besten nach dem Mittagessen. Mhm. Also wirklich direkt danach, weil die Glukosespitze sehr tief ist und durch die Reihenfolge des Essens wird dann am Schluss das Süße eben abgepuffert und du hast dann nicht so eine riesen Glukosespitze, die dafür sorgt, dass du später, 2 Stunden später wieder rapide absinkst, weil dadurch kommen diese Stimmungsschwankungen.
Ja.
Und bei mir, also ich habe seit einer Woche nichts Süßes mehr gegessen, weil normalerweise habe ich mir am Nachmittag immer so aus Frust ein bisschen was, nicht nur ein bisschen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss meinen Stress damit bewältigen, aber ich habe gar keinen Appetit drauf. Das ist echt super. Ist ja, so toll. Einfach. Kann ich wirklich empfehlen, mal auszuprobieren. Ist vielleicht nicht für jede und jeden was, aber in dem Falle.
Werbung. Ich freue mich sehr, dass Olistic als Werbepartner an meiner Seite ist. Olistic, das ist ein Präparat, das unseren Haaren von innen gut tut. Wenn wir älter werden, wir kennen das, gibt es immer mehr Bad Hair Days. Das liegt daran, dass das Wachstum der Haare nicht mehr so gut funktioniert wie zuvor. Hormonelle Schwankungen in den Wechseljahren zum Beispiel können dafür verantwortlich sein, aber auch Stress und Umweltfaktoren. All diese Faktoren packt Olistic im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel und sorgt für mehr Haarwachstum und Haargesundheit. Speziell für Frauen ab 50 gibt es Olistic Next. Dieses Produkt ist speziell entwickelt worden, um die Langlebigkeit oder auch Longevity der Haare zu erhalten. Für ein gutes Resultat braucht es ein bisschen Zeit, denn das Haar wächst nur rund 1 Zentimeter pro Monat. Daher solltet ihr dem 3 bis 6 Monate Zeit geben für eine sichtbare Veränderung. Ich bin gerade in der Testphase und sehe schon erste Erfolge. Es ist ein bisschen verrückt, aber weltweit gibt es schon 250.000 zufriedene Kundinnen. Olistic Next ist 97% natürlich, 100% vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik. Wenn ihr Olistic oder Olistic Next auch mal probieren möchtet, könnt ihr den Code 50 über 50, 50 UEBER 50, die 50 jeweils als Ziffer, nutzen und bekommt 20% Rabatt auf die erste Bestellung. Sagt mir unbedingt Bescheid, ob ihr auch so zufrieden seid. Danke an meinen Werbepartner Holistic für die Unterstützung dieses Podcasts. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach nur so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit der Reihe Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen, ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen, in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Bei der letzten Veranstaltung, Starke Frauen, starke Verhandlungen, die ich auch besuchen durfte, gab es einen besonders beeindruckenden Talk von drei Frauen aus der Berliner Wirtschaftsszene. Mit Aynur Bolders-Özdemir, Gründerin und Geschäftsführerin von Forever Clean GmbH, Yvonne Wende, Gründerin und geschäftsführende Direktorin der Berliner Cosmopolitan School und Anja Knoll, Geschäftsführerin von Tinglev Elementfabrik GmbH, trafen sich drei ganz verschiedene Frauen, die aber eins vereint: ihre Leidenschaft fürs Gestalten. Die Geschichten der drei haben mich schwer beeindruckt. Auf der Webseite der Berliner Volksbank findet ihr auch eine Zusammenfassung mit allen Learnings aus dem letzten Salon F. Da könnt ihr nochmal nachlesen, worum es ganz genau ging. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung von Frauen, auch durch die Unterstützung meines Podcasts. Werbung Ende. Ja, aber das ist super. Also was mir wirklich gut dran gefällt, ist, dass es so einfach ist. Und was du sagst, ist aber auch total richtig, weil ich finde, manchmal erschlägt einen auch dieses ganze Angebot des Wissens, was man jetzt alles noch irgendwie erledigen soll und nach welchem Plan. Und ich finde, oft kann das auch Stress auslösen, ne? So bestimmten Programmen zu folgen. Und Stress ist ja der Killer Nummer eins. Also das wollen wir ja gar nicht. Deswegen finde ich auch, das sollte wie so ein Buffet sein und man nimmt sich so runter, was für einen passt. Deswegen ja, das ist ja total leicht zugänglich. Das finde ich schön. Was mich nochmal interessiert aus deiner Perspektive, du sagtest jetzt in Anatolien mit der Herstellung der Lebensmittel. Ich habe auch so eine Beobachtung gemacht. Wir waren im Sommer in Südtirol und waren in einem Hotel, die quasi nur selbst angebaute Sachen verarbeitet haben und keine Zusatzstoffe und. Und ich zum Beispiel versuche eigentlich durchgehend auf Süßigkeiten zu verzichten. Also ich esse schon Zucker, wo Zucker drin ist, der halt sozusagen versteckt ist. Aber ich versuche keine Desserts, keine Schokolade und so weiter zu essen, weil ich einfach merke, dass mir das besser tut, wenn ich das nicht konsumiere. Und da gab es dann aber immer so zum Frühstück so drei Gänge. Und einer davon war auch süß. Und dann kam so ein Schokokuchen irgendwie nach Omas Rezept und ich habe den gegessen. Erstmal hat der ganz wunderbar geschmeckt und dann hat der mir auch gar nichts getan. Mhm. Also weil ich merke, wie die Süße meinem Körper richtig was tut. Also ich wache richtig nachts auf, weil irgendwie so Schmerzen in den Gelenken auftauchen oder so. Und da hat es irgendwie gar nichts gemacht. Diese Reinheit der Lebensmittel und diese achtsame Verarbeitung. Was macht das mit uns? Was macht das mit unserem Körper? Mich hatte das so erstaunt.
Ah, ich glaube, dass es ganz entscheidend ist und ganz elementar ist. Also wie gesagt, bei mir war das so, ich habe am ersten Morgen, als ich das Vollkornbrot da gegessen habe, ich esse ehrlich gesagt selten Brot und vor allen Dingen gar nichts aus Weizen am liebsten, weil ich habe wirklich seit 25 Jahren mit Magensäure Probleme und dass sich das immer wieder entzündet. Und ich habe für mich festgestellt, dass gerade eine Kombination aus Weizen und was Süßen das bei mir total triggert und dass ich dann wirklich Schmerzen bekomme und Übelkeit. Und deswegen versuche ich halt Weizen so oft wie möglich zu vermeiden und habe da aber Vollkornweizen Lavash gegessen. Das sind diese flachen Brote, die auf dem Tonofen oder einem Steinofen im Boden zum Beispiel gemacht werden oder auf so Metallplatten, die man so erhitzt. Und ich hatte überhaupt gar keine, überhaupt nichts. Ich hatte nichts. Und ich war so erstaunt darüber. Man muss aber auch sagen, was sehr faszinierend war, das Dorf, in dem ich war, ist gebaut auf einer Quelle, auf einer Wasserquelle, die ganz tief aus der Erde kommt. Und das heißt, alle Lebensmittel, die da zubereitet werden und gewaschen werden, und auch das Wasser, was du trinkst über den Tag, es kommt alles aus dieser Quelle. du wäschst dich ja auch damit, also alles. Und das ist auch ein, du spürst beim ersten Glas, wenn du dieses Wasser trinkst, diese Reinheit, dieses, es macht dich, du hast auf einmal eine ganz andere Energie. Deswegen heißt es ja auch, sage ich immer, Lebensmittel. Das, die Mittel, die wir zu uns nehmen, die sind, die gestalten unser Leben, die gestalten, die haben Einfluss darauf, wie wir uns den ganzen Tag fühlen. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man darauf achtet.
Wie macht ihr das bei euch im Restaurant?
Na, wir arbeiten im Restaurant ja mit den allerbesten Produkten. Wir arbeiten auch mit Ökobauern bei uns in Brandenburg und weiter. Obwohl wir ja auch diesen asiatischen Touch haben, haben wir aber in den letzten 5 Jahren von eigentlich 80% aller Lebensmittel, die aus dem Ausland kamen. Also wir hatten ja früher in Thailand Felder, wo nur für uns Gemüse angebaut wurde. Und dann ist halt 2 oder 3 Mal, das weiß ich gar nicht mehr, in der Woche der Cargo-Bomber dann unser Gemüse rübergekommen. Mhm. Davon sind wir ganz weit weg. Inzwischen machen wir das wirklich mit Bauern aus dem Umland. Weil natürlich einfach mal wegen dem ökologischen Fußabdruck, also der und allem, ist natürlich logisch, dass man das umswitcht. Und wir achten sehr, sehr stark drauf. Ne? Also die Qualität der Produkte ist an oberster Stelle für uns.
Mhm. Wie ist das denn jetzt mit diesem ganzen Wissen, was du dir jetzt auch aneignest? Ihr habt natürlich total breite Kundschaft in jedem Alter. Ne? Aber für dich persönlich bist du ja gerade auf einer Reise zu gucken, wie ernähre ich mich? Was tut meinem Körper auch nochmal besonders gut? Und im Restaurant wird ja kannst du ja den Plan so im Grunde nicht ausrollen, nehme ich mal an.
Nein, 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 nein. Also es läuft ja ganz separat voneinander. Also das sind Sachen, die ich halt bei mir in meinem eigenen Privatleben, wenn ich zu Hause koche und so umsetze. Aber im Restaurant kann man das natürlich nicht so umsetzen. Also davon abgesehen, dass wir ja eigentlich kein Brot haben. und auch kein Reis und keine kohlenhydratreichen Beilagen. Unsere Gerichte bestehen ja hauptsächlich wirklich aus Fisch, Fleisch und Gemüse.
Mhm.
Aber wir machen das nun auch schon seit 14 Jahren. Sind wir vielleicht der Zeit auch ein bisschen voraus gewesen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil das ist doch gut.
Nee, das ist wirklich etwas, was wir damals gemacht haben, sehr bewusst. Und wir sind ja damals auch dafür zerrissen worden, für die Idee. Also wir sind sowohl für den Standort als auch für die Idee, dass wir kein Brot und keinen Reis und keine Kartoffeln servieren, sind wir auch von der Presse damals in die Luft zerrissen worden. Und wir haben gesagt, aber das ist unser Konzept. Wir denken, dass das halt richtig ist, weil wir es selber von uns wissen, wenn wir essen gehen, da wird der Brotkorb hingestellt, du hast mega Hunger. Dann stopfst du das Brot rein und dann kommt der dritte Gang, bist eigentlich satt.
Ja.
Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein, weil du gehst ja essen, weil du gerne das ganze Menü voll genießen möchtest. Ja. Und deswegen haben wir das ja so gemacht, dass wir unsere 8 kleinen Köstlichkeiten haben. Die kriegst du, wenn du bestellt hast und dein Essen zubereitet wird, der erste Gang. 8 verschiedene Kleinigkeiten, die unterschiedlich gewürzt sind mit meist regionalen Produkten, Gemüse oder ein Wildschinken, alles mit unserem asiatischen Touch. Im Sommer gibt's dann vielleicht ein Geistenkrustentierfond und im Winter ein grünes Currysüppchen. Also das sind dann 8 Kleinigkeiten, wo du den ersten kleinen Appetit schon mal stillst, aber eben nicht mit Brot, sondern einfach so mit kleinen Gemüschen hier und dort und einfach um dem Körper natürlich diesen Heißhunger zu nehmen, aber nicht diese Überfülltheit. Und das machen wir schon 14 Jahre. Also wir haben uns schon vielleicht, wir haben ganz, ganz gute Ideen gehabt.
Ja, das finde ich richtig gut. Zumal ein Bekannter von mir fast neulich im Restaurant an einem Stück Brot erstickt.
Ist nicht dein Ernst. Oh, das ist so absolute Horror.
Mm.
Sowohl für den Gast als auch natürlich für die Mitarbeiter.
Ja, aber zum Glück kam dann ein Kellner, der den Heimlichgriff gemacht hat, aber alle anderen waren wie angewurzelt und wussten gar nicht, was passiert. Ist man da im Restaurant, sind die Kellner da eigentlich ausgebildet für solche Fälle?
Also wir reden ja oft über Situationen, die eintreten können. Man hofft natürlich immer, dass es nicht passiert. Also bei uns ist 2-mal passiert bis jetzt. Da war Tim immer da und hat dann den Heimlichgriff angewendet. Also der ist da jetzt inzwischen
Profi.
Profi. Aber die Mitarbeiter wissen das. Und wir müssen uns ja auch auf andere Situationen vorbereiten, wie allergische Geschichten. Mhm. Weil manchmal gibt es ja Situationen, wo die Gäste gar nicht wissen, dass sie allergisch sind. Wir haben ja eine große Gewürzbreite.
Ja.
Und es gibt natürlich auch immer mal so Fälle, wo es einem ein Mensch einfach krank wird an dem Abend.
Mm.
Ja, ich habe schon einiges erlebt mit Herzinfarkt und weiß ich nicht was. Also sehr traumatisierend, muss ich sagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ist das dann so, dass ihr euch regelmäßig schult, Erste-Hilfe-Kurse macht, irgendwelche Tools im Restaurant habt?
Ja, oder? Natürlich, das müssen wir ja, damit die Mitarbeiter auch so eine Sicherheit an der Hand haben.
Mhm. Ja, weil das ist natürlich wirklich, also sowas sieht ja keiner voraus, ne?
Und nee, überhaupt nicht. Ja. Aber die wissen auch alle, welche Nummern sie wählen müssen, welche Maßnahmen sie erstmal einleiten müssen. Und es ist ja auch immer ein Restaurantleiter oder ein stellvertretender Restaurantleiter vor Ort, wirklich, der ein Auge auf alles hat und immer weiß, was zu tun ist.
Mhm. Halleluja.
Mhm. Da muss ich auch mal auf Holz klopfen, weil man wünscht sich das ja nun wirklich nicht. Ne?
Nee,
aber man
natürlich
sieht die Sachen ja nie voraus.
Nee, eben. Genau. Du arbeitest in einem Job, den ich von außen als sehr hart und stressig wahrnehme. Verändert sich dieses Level für dich mit deinem Alter? Kannst du das, also du hast eben ja schon ein bisschen beschrieben, dass es Situationen gibt, in denen deine Nerven ein bisschen kürzer sind, aber du jetzt auch Wege findest, damit umzugehen. Aber wie ist es so allgemein in diesem Job so älter zu werden?
Anstrengend. Mhm. Es ist wirklich... Ah, es ist hart. Ich glaube, ich bin jetzt 30 Jahre in der Gastronomie und es ist sehr, sehr anspruchsvoll, weil wir ja sehr viele unterschiedlichen Situationen immer perfekt reagieren müssen. Und mein Alltag ist ja sehr, sehr lang und einfach und intensiv, weil ich muss ja letztendlich nicht nur dafür sorgen, dass es den Gästen gut geht, sondern auch, dass es den Mitarbeitern gut geht und den Lieferanten. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt zwischen den 40ern bis jetzt schon ein paar herausforderndere Situationen, auch mit Corona natürlich. Als wir von einem Tag auf den anderen schließen mussten, war das wirklich, wo man das Gefühl hat, es wird einem so die Existenz unterm Boden weggerissen. Wobei man sagen muss, Tim und ich sind sehr pragmatisch als Geschäftspartner und wir haben uns eigentlich fast gleichzeitig angerufen und gesagt, wir machen den Lieferservice, weil die Möglichkeit war ja da und wir haben ja ersten Lockdown haben wir ja berlinweit geliefert und im zweiten Lockdown haben wir ganz Deutschland und Österreich gemacht. Und
wie habt ihr das denn angestellt?
man muss sagen, Tim ist als Geschäftspartner wirklich einfach nur toll, sehr kreativ und einfallsreich. Und wir haben eben erarbeitet, dass wir haben ja drei verschiedene Menüs dann angeboten, teilweise 4- und 6-Gang-Menüs mit Weinbegleitungen, indem wir eben die Sachen vorgekocht haben, vakuumiert, dann in Boxen eingeteilt, welcher Gang wann, wie, mit Anleitung. Und dann haben wir eben das fand ich dann besonders witzig eigentlich, in so 0,1er Flaschen dann angefangen, Weine abzufüllen und zu verschließen und damit da reinzupacken, so dass man wirklich das ganze Erlebnis für zu Hause hatte.
Mhm.
Dann haben wir das mit verschiedenen Anbietern deutschlandweit und nach Österreich auch versendet. Es gab einige Höhen und Tiefen, weil das eine Mal hatten wir Frost. Und alles ist eingefroren, die Flaschen sind geplatzt.
Oh Gott.
Beim anderen Mal war es zu warm und der Lieferwagen ist hängen geblieben. Die Ware ist verdorben. Oder es gibt ja so verschiedene Lieferanbieter, die haben dann behauptet, es wäre abgegeben, dann war es doch nicht da. Und das war wirklich ein Fulltime-Job, muss man sagen. Also alle waren, und als das dann erledigt war, durften wir ja draußen die Terrasse machen, haben wir ja für 20.000 Euro noch eine Terrasse da im Innenhof gebaut, die wir dann nach 3 Wochen wieder abbauen durften.
Wow.
Da haben wir immer noch die Reste bei uns oben im Lager stehen. Jetzt natürlich die jetzige Situation mit dieser Weltwirtschaftskrise, die wir da haben, den steigenden Preisen.
Mhm.
Und das ist natürlich, das macht viel mit mir. Gerade jetzt zum Jahreswechsel letztes Jahr habe ich schon gemerkt, boah, das ist schon eine richtige Hausnummer. Wir hatten ja jetzt auch diese Steuererhöhung von 7 auf 19%. Mhm. Da muss man natürlich dann auch die Preise erhöhen. Das tut einem auch im Herzen weh, weil man auch weiß, dass das Geld natürlich auch immer knapper wird in den Portemonnaies. Aber man muss ja auch die Mitarbeiter bezahlen.
Ja, na klar.
Und unsere Kosten steigen ja prozentual dazu auch.
Aber merkt ihr das? Weil ihr habt ja eh eine Klientel, die sich wahrscheinlich einiges leisten kann, oder?
Ja, das schon. Wir haben eigentlich auch das Glück, dass wir viele internationale Gäste haben. Mhm. Also bestimmt über 50% unserer Gäste kommen aus dem Ausland.
Ja.
Trotz alledem gibt es natürlich die Gäste, die sich das früher vielleicht einmal im Jahr geleistet haben, weil es ein besonderer Tag war. Geburtstag, mhm. Hochzeitstag, Geburt des Kindes, irgendwie sowas.
Mhm.
Und die kommen dann halt weniger. Also dann kommen dann vielleicht nur noch alle 2 Jahre. Ne?
Ja.
Und das tut mir auch im Herzen weh, weil ich mich immer über diese Gäste freue, für die das so, so besonders ist. Ne? Die,
ja.
die ja wirklich drauf hinsparen
ja.
und sich freuen oder ihre erste Sterne-Gastronomie-Erfahrung.
Mhm.
Und dann, nee, das hat man schon gemerkt. Also es läuft, wir sind voll und alles. Aber man merkt, dass das Geschäft trotzdem härter geworden ist für alle.
Mhm. Mhm. Du hast ja gerade angesprochen, dass Tim als Geschäftspartner, dass ihr super im Team funktioniert. Ihr wart aber ja auch mal verheiratet,
mhm,
ne?
Ja, relativ lange, ich glaube 18 Jahre oder so.
Okay, mhm. Und ihr habt das Restaurant zusammen aufgemacht, als ihr noch ein Paar wart?
Ja, da waren wir noch verheiratet.
Ja, und wie hat sich das dann entwickelt? Ich könnte mir irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dann so eng noch mit meinem Ex-Partner zu arbeiten.
Also man muss das halt wollen, ne? Man muss sich ganz klar dafür entscheiden und dann muss man es aber auch durchziehen. Und das haben wir auch so gemacht. Also an dem Zeitpunkt, wo wir uns dann getrennt haben, gab es ein Paar, die auch gemeinsam Gastronomie gemacht haben. Und die haben ihre Scheidung sehr öffentlich ausgetragen. Da war das wirklich auch zweite Seite BZ, weil die sich da gegenseitig irgendwie aus dem Laden ausgesperrt haben und mit Sachen beworfen. Und da haben wir uns beide nur angeguckt und gesagt, oh Gott, das werden wir auf gar keinen Fall so machen.
Ja.
Haben uns auch wirklich aktiv mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zusammengesetzt und haben gesagt, hier, das ist die Sache. So und so ist es. Wir möchten keinen Rosenkrieg. Wir gehen ja auch in Liebe und Frieden auseinander. Und wir machen auch beide weiter das Restaurant, weil es ist eben unser Lebenstraum, es ist unser Baby, es ist unser gemeinsames Konzept, unsere Idee, unser Herzblut, was da drin ist. Und so haben wir das dann auch umgesetzt. Man muss halt nur sich darüber vorher im Klaren sein, dass es natürlich am Anfang ein bisschen anstrengender ist, weil natürlich eine private Trennung auch immer wehtut, egal wie gerne man sich hat.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen.
Ja, Glückwunsch, dass das so klappt. Das finde ich wirklich sehr bewundernswert, ne? So, das so trennen zu können und dann trotzdem eben diese Gemeinsamkeit auch zu haben, die ja wahnsinnig wichtig ist.
Ich finde es wichtig, dass man eben nach so einer Trennung eben auch noch Respekt voneinander hat. Und das haben wir. Also ich merke, welch großen Respekt Tim vor mir hat und wie sehr er meine Arbeit schätzt. Und das ist umgekehrt halt bei mir genauso.
Mhm.
Also ich könnte mir keinen besseren Geschäftspartner wünschen. Und das Gute ist, dass wir uns so gut kennen, wenn wir Entscheidungen treffen, immer wissen, dass wir das immer im Sinne des anderen machen.
Was liebst du am meisten an deinem Job?
Oh, ich liebe daran, dass er so vielfältig ist. Also ich mag das ja sehr gerne mit Zahlen zu jonglieren.
Mhm.
Ich mag gerne in BWAs gucken und gucken, wo der Fehler liegt.
Ich weiß noch nicht mal, was eine BWA ist.
Betriebswirtschaftliche monatliche Auswertung.
Ah, okay.
Und ich mag es zu schauen, wo kann ich das optimieren.
Mhm.
Aber ich mag es genauso, die Gespräche mit den Mitarbeitern, die Schulungen, Gäste zu begrüßen, einen schönen Abend zu bereiten, dankeschön. Und ich mag die Atmosphäre, die damit einhergeht. Und ich mag, dass ich so viel reisen darf.
Mhm.
Also durch unsere, ich glaube jetzt 8 oder 9 Jahre Platzierung in den World's 50 Best Restaurants, reist man automatisch auch viel, wenn man auf diese Verleihung eingeladen ist. Also dieses Jahr war ich in Las Vegas.
Wow.
Mhm. Ja, war super toll.
Ja.
Wäre sonst nicht so einfach so hingeflogen,
ja.
Weil das ist echt schon ein ordentlicher Weg. Und die Jahre davor waren wir in London, in Singapur, dann waren wir zweimal in Spanien, einmal in Valencia, einmal war es in Australien, da war ich aber nicht mit dabei, das war mir dann wirklich zu anstrengend.
Mhm.
5 Tage, davon in den 5 Tagen hin und wieder zurück, da habe ich gesagt, das packe ich einfach nicht.
Das ist viel.
Das ist, Tim hat es gemacht, muss ich den Hut ziehen.
Mhm.
Ich mag es, diese Internationalität, dass man so viele tolle Küchen dadurch auch kennenlernt, viele Kontakte miteinander machen kann. Und zum Beispiel jetzt ist es so, wir sind ja seit Januar vorletzten Jahres Mitglied bei den Les Grandes Tables du Monde. Mhm. Das ist so eine ganz exklusive Gastronomievereinigung international. Und da sind nur Restaurants mit dabei, die mindestens 2 Michelin-Sterne haben. Und da findet 2-mal im Jahr eine Tagung statt. Die im Winter ist eigentlich immer, glaube ich, in Paris. Deswegen habe ich immer einmal im Jahr, bin ich in Paris, das freut mich total. Und jetzt fliege ich über nächste Woche nach Mailand für 4 Tage und treffe mich da mit denen. Wir tauschen uns aus und lernen neue Produkte kennen, wir neue Restaurants kennen in der großen Gruppe. Das ist echt schön.
Ja, das klingt wirklich sehr schön.
Es ist ein großes, es hat wirklich ein ganz großes Portfolio und ich mag halt auch dieses Reisen. Ne?
Ja.
Also neue Restaurants aussuchen. Wenn ich in Urlaub fahre, schaue ich erstmal nicht, wo denn jetzt der schönste Strand ist oder der tollste Wald, wo man spazieren gehen kann, sondern ich schaue erstmal, wo die besten Restaurants sind, die mich ansprechen, die interessant sind.
Mhm.
Und dann schaue ich weiter.
Mhm. Na, klasse. Bei vielen Frauen ist es ja in der Lebensphase so um die 50 beruflich nochmal ein bisschen knirsch oder irgendwas verändert sich. Jetzt bist du wahnsinnig erfolgreich, du hast dein eigenes Business. Merkst du trotzdem eine Veränderung vielleicht auch von außen in der Wahrnehmung deiner Person in Bezug auf deinen Beruf?
Zur äußeren Wahrnehmung kann ich da, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Also für mich hat sich schon was verändert, dass ich nicht mehr jeden Tag abends im Restaurant stehe und immer nur die Gästebetreuung mache, sondern eben auch abgeben kann und wirklich Menschen bei mir im Restaurant beschäftige, die perfekte, wunderbare Gastgeber sind und das auch ein bisschen loslassen kann. Ich habe tatsächlich auch nochmal ein zweites Business, also ein drittes Business, ehrlich gesagt, weil ich habe seit ein paar Jahren schon eine Consulting GmbH, wo ich Restaurants berate, was ich aber jetzt nicht extrem aktiv betreibe, mit der ich aber auch zum Beispiel jetzt ein Foodie-Letter rausbringe, der kommt in den nächsten Wochen raus, wo ich von meinen Restaurant-Erfahrungen berichte.
Mhm.
Ich habe auch noch eine Garten- und Landschaftsfirma gegründet.
Oh.
Ja, oh. Aber habe festgestellt zum Beispiel, dass das nicht mein Business ist und werde jetzt zum Beispiel auch wieder aussteigen. Also das wäre etwas, wenn ich das vor 10 Jahren gemacht hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich da durchgequält. Trotzdem nicht glücklich und deswegen trenne ich mich jetzt auch wieder davon.
Aber ist das nicht schön, solche Entscheidungen treffen zu können?
Ja, aber da muss man auch, glaube ich, erstmal hinkommen, weil für mich ist es ganz, 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 ganz furchtbar zuzugeben, dass ich einen Fehler, also mich, nee, das Zugeben nicht. Also ich kann einen Fehler zugeben, aber Fehler zu machen ist für mich furchtbar. Also ich möchte perfekt sein. So, ich glaube, Frauen haben das ja sowieso so in sich, so Perfektionistinnen, den Alltag rocken für tausende Leute um sich rum und dieses. Und dann zu sagen, okay, sich einzugestehen, okay, das ist es nicht. Das war vielleicht ein Fehler, das gemacht zu haben, aber du jetzt weißt es und jetzt kannst du daraus lernen. Fiel mir schwierig. Und früher, wie gesagt, hätte ich mich vielleicht noch viel länger rumgewunden und jetzt sage ich einfach, ich mache jetzt einen Cut und gehe aus der Firma raus und werde meine Energie andersweitig verwenden.
Finde ich richtig gut. Wie viel Energie und wie viel negative Energie du dadurch einsparst auf die nächsten Jahre hin, das ist eine super Entscheidung.
Ja, ich freue mich jetzt auch schon, wenn das Thema beendet ist.
Aber ja, also Fehler machen ist eigentlich toll, weil es einen immer weiter voranbringt.
Ja, das stimmt.
Eigentlich versuchen wir das ja unseren Kindern schon in der Schule zu erklären. Das ist gut, dass du den recht hast. Jetzt kann ich dir erklären, wie es wirklich geht. Was sind so die prägnantesten Themen, die du jetzt auf dich zukommen siehst in deinen 50ern? Also was möchtest du gerne zwischen 50 und 60 tun? Womit möchtest du dich gerne beschäftigen? Was ist so dein Kern?
Ich glaube, es gibt so 3 Hauptthemen. Einmal die Gesundheit, das wirklich jetzt konsequent durchzugehen, um da die für die Zukunft alles gut vorzubereiten, dass ich da entspannt durchgehen kann und auch wirklich dann, wenn es mir mal nicht gut geht, auch wirklich in mich zu gehen und das nicht zu verschleppen. Ich bin auch so eine Verschlepperin, die immer denkt, ach, morgen wird schon besser sein. 3 Wochen später immer noch nicht beim Arzt gewesen.
Mhm.
Da wirklich mal auf mich zu hören und zu sagen, okay, jetzt musst du vielleicht wirklich mal gucken lassen, wie kannst du das irgendwie wieder hinkriegen. Das andere ist, mich finanziell noch mehr abzusichern für die Zukunft, weil ich glaube, unser größtes Problem ist eben auch, dass viele Frauen in dieses Thema Altersarmut rutschen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Da zu schauen, wie kann ich nochmal mich finanziell noch besser absichern für die Zukunft. Und das Dritte ist eben, im Privaten wirklich auch genießen zu können. Also nicht nur immer den Job als Fokus vor meinen Augen zu haben, sondern wirklich auch Dinge zu tun, die ich machen möchte, und zwar jetzt und nicht erst in 20 Jahren, wenn ich 70 bin.
Sehr gut, aber dann wirst du auch noch ganz viele tolle Sachen machen, ja. Und mit 90 auch. Ja. Das wird alles wunderbar. Marianne, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank,
hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir
auch
zu reden. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast und die Gespräche mit den Frauen gefallen oder sogar weiterhelfen, dann teilt doch 50 über 50 gerne. Ihr könnt auch ein paar Sternchen bei eurer Streaming-Plattform vergeben oder sogar einen Kommentar schreiben. Das hilft dabei, noch mehr Frauen zu erreichen, die auch von den Gesprächen profitieren können. Vielen Dank für eure Unterstützung.